The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen Tag. Heute ist Freitag, der 21. Oktober. Liz Truss, die britische Premierministerin, hat ihren Rücktritt erklärt nach nur 6 Wochen im Amt. Der Druck wurde zu groß und kam letztlich von allen Seiten. Natürlich von der Opposition, wie hier von Keir Starmer, von der Labour Party, bei der Parlamentsdebatte vergangenen Freitag im Londoner Unterhaus.
The country is in an economic crisis made in Downing Street. Because they've lost all credibility, so now it's time for leaders to lead. But where is the Prime Minister? Hiding away, dodging questions, scared of her own shadow. The lady's not for turning up.
Der Druck kam aber auch aus Übersee, von einem vermeintlichen Freund. US-Präsident Joe Biden hat beiläufig beim Besuch eines Eiscafés die Finanzpolitik von Liz Truss als Fehler bezeichnet.
I wasn't the only one that thought it was a mistake.
Ein absolutes No-Go. Aber Liz Truss hatte mit ihren Plänen durch massive Schulden finanzierte Steuersenkungen das britische Pfund auf Talfahrt geschickt. Die Bank of England musste mehrfach zur Stützung beispringen. Weltweit sind dadurch die Finanzmärkte in Turbulenzen geraten. Ihr Finanzminister Kwasi Kwarteng musste gehen. Er war das unglückliche Bauernopfer. Ein Sky-Reporter kommentiert den Abgang von Kwarteng, als dieser gerade die Downing Street No. 10 verließ.
There we have it. The now former Chancellor sitting in a blue government car being taken away. Kwasi Kwarteng, should Liz Truss resign? Should Liz Truss resign, Mr. Kwarteng? Should Liz Truss go too?
Die Frage sollte sich nur 6 Tage später mit ihrem gestrigen Rücktritt beantworten. In der Zwischenzeit verlor Liz Truss noch ihre Innenministerin und der neue Finanzminister Jeremy Hunt vollzog, kaum im Amt, einen U-Turn in den finanzpolitischen Maßnahmen zur aktuellen Krisenbewältigung und stellte damit Liz Truss komplett bloß. Seitdem wurde stündlich mit ihrem Rücktritt gerechnet. Eine britische Zeitung, der Daily Star, stellte sogar eine Wette auf. Wer hält länger durch, Liz Truss oder ein Salatkopf? Man richtete einen Video-Livestream ein, wo man neben einem Foto von Liz Truss einem Salatkopf beim Verwelken zuschauen konnte. Die Aktion schlug Wellen. Im Ausland machte man sich lustig über Liz Truss.
Washington Post has a headline saying, why is Britain's Prime Minister being compared to a lettuce?
Der Salatkopf hat letztlich gewonnen. Bis die Nachfolge geregelt ist, bleibt Liz Truss im Amt. Kann sein, dass das noch einige Zeit dauert, bis sich ein neuer Premierminister findet. Denn mit diesem Rücktritt hat Truss verbrannte Erde in Downing Street No. 10 hinterlassen. Und nicht nur das, auch die Partei ist am Boden. Für die Tories ist das Bild der eigenen Regierungsmannschaft eine Katastrophe, wie hier der Parlamentarier Chris Walker beschreibt.
It's a shambles and a disgrace. I think it is utterly appalling, because the damage they have done to our party is extraordinary.
Die eigene Unzufriedenheit bildet letztlich nur die in der britischen Bevölkerung ab. Wäre morgen Wahl, so Umfragen, hätte die momentan in der Opposition befindliche Labour Party 30% Vorsprung. Klar, dass sie für Neuwahlen sind. Die kurze Regierungsphase von Liz Truss hat dem Land jedenfalls alles andere als die eigentlich dringend benötigte Stabilität gegeben. Sie selbst hat sich als Nachfolgerin von Maggie Thatcher gesehen, der Eisernen Lady. Verglichen damit wird Liz Truss eher als verwelkter Salatkopf in Erinnerung bleiben. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Frank van Doorn ist Head of Trading bei Vattenfall. Der Mann kauft und verkauft Gas und Energie. Im Interview mit Gabor Steingart spricht er über hohe Preise und darüber, ob Russland jetzt noch mehr Gasknappheit in Deutschland provozieren kann.
Das glaube ich nicht. Also eigentlich hat Russland sein Pulver schon ausreichend verschossen.
Unsere Börsenreporterinnen Anne Schwedt und Annette Weißbach berichten über Quartalszahlen von Snapchat und wissen, wie die Märkte auf die Rücktrittserklärung von Liz Truss reagiert haben. Wir freuen uns über ein Wochenende im Hauptquartier von den Ghostbusters und stöbern auf TikTok nach neuen Büchertrends. Ende August drehte Wladimir Putin endgültig den Gashahn Richtung Europa zu. Seitdem kam nichts mehr durch die Nord Stream 1 und wird auch nicht mehr kommen. Allein das große Loch in der Pipeline spricht dagegen. Auch politisch ist es längst tabu. Die Energieabhängigkeit von Russland ist Deutschlands Achillesferse. Im kommenden Winter müssen wir uns alle warm anziehen. Die Preise für Gas und Strom sind stark gestiegen. Der freie Markt reagiert auf die neue Situation. Aber wie wird Energie gehandelt auf dem sogenannten Spotmarkt? Nach welchen Kriterien wird Gas gekauft und verkauft? Können die Russen uns auf diesem Markt erpressen? Gabor Steingart hat Frank von Dorn angerufen. Er ist Head of Trading bei Vattenfall. Der Mann und sein Team handeln mit Energie bzw. Strom und Gas. Es ist ein Job im Verborgenen, der aber in diesen Zeiten wichtiger denn je ist. Darum wollen wir heute Morgen mehr darüber erfahren.
Einen schönen guten Morgen an Frank van Dorn.
Guten Tag, hallo.
Sie nennen sich Trader und haben eine Truppe von ungefähr 100 anderen Tradern im Strom- und im Gasmarkt unter Waffen sozusagen. Sind Sie, Herr van Dorn, ein Spekulant?
Nein, wir sind hauptsächlich ein Einkäufer für die Gas- und Strommengen, die wir an unsere Endkunden verkaufen und auch natürlich das, was wir mit unseren Kraftwerken produzieren, das verkaufen wir auch an den Märkten.
Aber früher hat man ja langfristige Lieferverträge mit Gazprom und mit anderen, auch mit Vattenfall, gemacht. Die Kunden wussten, woran sie waren. Heute wird vieles auf den Spot, also den Kurzfristmärkten, dazu gekauft oder auch abgestoßen an Strom und an Gas und auch an anderen Energiearten. Wie kam dieses kurzfristige, ich würde schon sagen, auch spekulative Element in das Energiegeschäft hinein?
Es ist nicht so sehr spekulativ, aber dass eine größere Möglichkeit gab, um von verschiedenen Parteien zu kaufen, entweder kurzfristig oder langfristig, das in erster Instanz wenig mit Spekulation zu machen. Und das war einfach, weil, sagt man, die Langfristverträge, die früher komplett den Markt dominiert haben, ja, waren nicht mehr so populär. Und Unternehmen wie Vattenfall haben sich dann komplett auf den freien Markt verlassen, um ihre Bedürfnisse einzudecken.
Warum sind die Langfristverträge nicht mehr so populär?
Na, früher waren Gaslieferverträge auch indiziert an den Ölpreis, also was natürlich eine künstliche Maßnahme ist. Und dann ist der Gasmarkt liberalisiert. Dann gab es einen Unterschied zwischen, sagt man, diese ölindexierte Verträge und sagt man, der wirkliche Preis auf dem Gasmarkt. Und damit sind auch viele, sagt mal, weggegangen von diesen Langfristverträgen.
Welche Rolle spielt die Psychologie auf diesen Energiemärkten? Denn wir haben ja eigentlich nicht zu wenig Energie auf dieser Welt. Trotzdem hat der Preis verrückt gespielt in den letzten Wochen, Monaten seit dem Kriegsbeginn. Wie hängt das mit dem Krieg überhaupt auf den Energiemärkten zusammen? Warum steigt die Energiepreisgeschichte, wenn ein Krieg ist?
Ja, hat wenig mit Psychologie zu tun, aber mehr mit Angebot und Nachfrage. Bis vor der Ukraine-Krise kam in ganz Europa ungefähr 38% des Gas aus Russland. Und das ist jetzt deutlich weniger. Jetzt reden wir mehr über etwas zwischen 5% und 7%. Das heißt, um den Markt balanciert zu halten, das heißt, um genug Gas in den Gasspeicher zu haben und auch für, in der Mitte für unsere Kunden, mussten wir einfach den anderen Käufer auf den LNG-Markt weltweit überbieten, damit all diese Mengen von LNG, von Flüssiggas, nach Europa kommen. Und das hat den Preis erheblich aufgetrieben.
Das heißt, Sie kaufen das aus aller Welt zusammen. Fehlt das jetzt woanders, das LNG-Gas, das Flüssiggas? Fehlt das anderen Ländern?
Ja, Länder wie Bangladesch und Pakistan, die haben angefangen, relativ viel LNG zu kaufen, auch India, für die Stromversorgung. Und da liest man Berichte, dass da das Gas jetzt fehlt und da die Leute mit Blackouts zu tun haben, weil es weniger Stromproduktion gibt.
Ich habe gelesen irgendwo, dass das russische Gas trotzdem seinen Weg auch zu uns findet und zwar genau über diesen Spotmarkt, über den Umweg halt Indien oder auch China. Dort werden dann diese Gasmengen eingestellt, Sie sagen anonym. Können Sie das denn ausschließen oder können Sie sogar sehen, dass das russisches Gas ist, das Sie da kaufen?
Wenn es um die Trading Hubs geht, wo wir unseres Gas einkaufen, das ist quasi anonym, das ist aus der Badewanne. Ob das jetzt aus Russland kommt oder nicht, weiß man nicht. Man kann nur sagen, dass generell sehr viel weniger Gas aus Russland gekommen ist. Anfang des Jahres ist auch noch einiges flüssiges Gas, LNG aus Russland gekommen, aber ich glaube, das wird jetzt auch weniger. Also generell kann man sagen, dass der Anteil von russisches Gas stark runtergegangen ist und damit auch, was jeder Spieler am Markt kauft, auf den Trading Hubs, ist damit auch stark runtergegangen.
Hier sprechen Sie selbst von Spieler.
Spieler oder ich muss sagen Marktteilnehmer, nicht? Das ist die,
okay,
die englische Transaktion, wenn man über Player spricht.
Also, aber wer macht die Preise in diesem Spiel? Nehmen wir den Begriff mal auf. Wer entscheidet über die Preise? Sie haben das Wetter gesagt, das ist ein Koeffizient. Was sind andere, sagen wir mal, Parameter, auf die Sie schauen, die für die Preisbildung interessant und vielleicht sogar entscheidend sind?
Es ist hauptsächlich Angebot und Nachfrage, was wir selber direkt benötigen für unsere Kunden, aber auch zum Beispiel, wenn wir Speichermengen benötigen, dann sieht man den ganzen Markt, was Leute anbieten, entweder an der Kaufseite oder Verkaufseite. Und dann ist es ein relativ einfaches Geschehen, dass man auf einen Preis klickt und kauft oder jemand anders macht das mit unserem Angebot oder Bid oder Offer. Also es ist eine relativ einfache Transaktion.
Aber warum ist dann der Preis so in die Höhe geschossen und dann auch wieder nach unten gefallen, wieder nach oben geschossen? Ich habe es noch nicht ganz verstanden, Herr van Doorn. Was ist der Treiber für diese Achterbahnfahrt?
Eine wichtige Rolle zum Beispiel hat gespielt natürlich der Krieg selber, der am 24. Februar stattgefunden oder angefangen hat. Dann hat Ende März hat die EU gesagt, dass bestimmte Füllstände für den Gasspeicher geben würde, die man einhalten muss als Speicherbetreiber. Und das hat dafür gesorgt, dass die Preise kräftig hochgegangen sind, weil Leute wollten natürlich vermeiden, dass die zu wenig Gas im Speicher hätten. Und dann ist es auch ein bisschen eine Einschätzung von der Markt. Eine der großen Fragen ist jetzt, ob wir in Europa eine große Reduktion der Nachfrage sehen, und zwar in welchem Umfang. Also wenn wir 10% weniger Gas konsumieren als letztes Jahr, ist das schon ein guter Schritt, aber dann ist das noch immer eine gewisse Knappheit. Wenn das mehr 20-25% wäre, dann sind die Märkte mehr bilanziert und dann sind die Preise natürlich deutlich niedriger.
Verstehe. Jetzt sind die Gasspeicher ja voll, sagt unsere Regierung. Heißt das für Sie sozusagen, da ist Entwarnung am Markt, weil ein Land wie die Bundesrepublik, größte Industrienation Europas, hat die Gasspeicher voll? Oder ist das eine irrelevante Information, weil dieser Gasspeicher viel zu klein ist?
Nein, das ist an sich sehr relevante Information. Das zeigt auch das, was die EU und auch die Bundesregierung angegeben hat, was Speicherbetreiber machen mussten, dass es auch stattgefunden hat. Also jetzt sind die Speicher, ich weiß nicht genau der Zahl, aber über 95% im Schnitt voll, glaube ich. Und das hat auch zur Folge, dass die Spotpreise, also die Preise für Gas für morgen und für heute und morgen, dass die stark gefallen sind. Also sowohl in Deutschland als auch auf dem TTF von Holland sind die Preise jetzt so rund um die 56, 57 Euro. Vor zwei Monaten waren da noch 200. Also man sieht, die Speicher sind voll.
Das hat beruhigt.
Genau, aber das ist natürlich nur für den Kurzfrist. Also wenn man dann die Preise für nächstes Jahr sich anschaut, dann sieht man noch immer Preise von 140, 150 Euro pro MWH. Und das ist noch immer, sag mal, 10-mal höher, als was es früher war, vor der Krise.
Sie haben vorhin ja das Stichwort Badewanne genannt. Das heißt ja, in einen solchen Gasmarkt liefern alle hinein. Man weiß nicht so genau, wer. Die Wanne ist voll oder ist leer. Könnte Russland über diese Badewanne, in die es nichts mehr dann einfüttert, einen solchen Blackout oder auch die Rationierung von Gas in Deutschland provozieren, triggern, auslösen? Ist das denkbar für Sie?
Das glaube ich nicht. Also eigentlich hat Russland sein Pulver schon ausreichend verschossen. Also über den Sommer haben wir noch Gas bekommen über den Nord Stream.
Nummer 1, Nord Stream 1.
In der Tat. Und das, die Russen haben das selber eingestellt wegen der Sanktionen. Und dann, wie wir alle wissen, ist das jetzt der Pipeline aufgeblasen worden. Und jetzt gibt es noch relativ kleine Mengen, die über Ukraine via Slowakei in den Westen geraten. Das heißt, um diese Mengen abzuschließen oder nicht mehr an Europa zu liefern, das ist noch, sag mal, die letzte Ammunition, die die Russland noch hat, aber die können damit nicht mehr eine Blackout oder einen großen Engpass herbeiführen.
Kleiner Widerspruch, er fand dort, wenn Russland zwar nicht nach Europa liefert, aber jetzt natürlich an andere Partner liefert. Russland hat die Lieferketten für seine Gaslieferung ja verlegt. Wenn Russland trotzdem das Gas abschaltet, dann fehlt es in Indien, dann fehlt es in China und an den Spotmärkten würden Summen eingekauft, die vielleicht sonst für Europa reserviert, gedacht oder einsetzbar wären. Ist das nicht denkbar, dass über den Umweg anderer Lieferbeziehungen das russische Gas, wenn es auf Null gebracht würde, auch bei uns eben dann doch Auswirkungen hätte?
Naja, es hat natürlich Auswirkungen. Also jede Moleküle irgendwo auf der Welt, die nicht zu dem Markt gebracht wird, die ja in dem Boden bleibt, hat Einfluss auf den totalen Supply-and-Demand-Bilanz für den ganzen Welt. Aber Ihre Frage war, ob Russland, sagt man, die Möglichkeit hat, um für Europa jetzt die Lage wirklich kritisch zu ändern. Und das ist deutlich nicht mehr der Fall.
Perfekt, Herr van Doorn. Ich bedanke mich. Ich glaube, Sie haben uns Ihren Beruf und das, was Sie und Ihre Kollegen tun und treiben, näher gebracht. Wir haben es besser verstanden als vorher. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank, danke.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Da hat Friedrich Merz als CDU-Chef und Oppositionsführer im Bundestag gegen den Kanzler ausgeteilt.
Herr Bundeskanzler, aus Ihrer Regierungserklärung können die Zuhörerinnen und Zuhörer heute Morgen, die betroffenen privaten Haushalte, die Unternehmen in Deutschland und darüber hinaus kaum etwas Konkretes entnehmen, wann ihnen denn nun endlich geholfen wird.
Aber wie steht der CDU-Chef eigentlich selbst da in seiner Partei? Was sind seine Stärken und Schwächen? Die Publizistin Jutta Falke-Ischinger hat eine Biografie über ihn mitgeschrieben. Das Buch trägt den Titel Der Unbeugsame. Michael Bröker hat sie dazu zum Gespräch auf die Pioneer One eingeladen und mit ihr die Person Friedrich Merz beleuchtet. Unter anderem über dessen Verhältnis zu Frauen.
Ich empfehle die Lektüre seiner katholischen Studentenvereinigung in Bonn. Da ging es sehr zünftig und weitgehend ohne Frauen einher, würde ich mal sagen. Und dann gibt es eine Stelle, ein ganzes Kapitel über Merz und die Frauen. Und da schreiben sie unter anderem, wenn mal wieder bei einem dieser geselligen Anlässe in dieser Studentenvereinigung eine Damenrede gehalten werden musste, dann war auch mal Friedrich Merz an der Reihe. Und dann hat er, ich zitiere, die Mädels mit verschiedenen Urmodellen verglichen, wird erzählt. Nach dem Motto, mal sind sie rund, mal eckig. Das würde ich sagen, ist purer Sexismus.
Naja, das muss man natürlich im Kontext sehen, dieser Studentenverbindung, bürgerliche Geflogenheiten, nicht alles, was da passiert, ist gleich sexistisch. Ich glaube, deshalb ist die CDU jetzt auch nicht weiblicher oder männlicher, weil Friedrich Merz solche Reden gehalten hat. Interessant ist aber natürlich, das haben wir auch festgestellt, dass in der CDU ein völlig anderes Verhältnis Mann-Frau konstatiert werden kann als in anderen Parteien. Das können Sie auch nachlesen im Buch. Das unterscheidet sich von dem Zugang, den die Grünen haben und nicht nur bei der Frage Quote, auch bei anderen Fragen. Wir haben dann im Buch auch untersucht, was gab es für Freunde, was gab es für Freundinnen. Wir haben tatsächlich eine ausfindig gemacht. Überhaupt haben wir in seiner Schulzeit gestöbert. Das hatten ja auch andere schon vor uns gemacht und wir sind da auf eine Mauer des Schweigens gestoßen.
Es gab also eine Zeit vor Charlotte Merz.
Es gab eine Zeit vor Charlotte Merz, wobei Charlotte Merz wirklich eine eigene Kraft ist, muss man sagen.
Die wichtigste Beraterin von Friedrich Merz.
Ja, und die ihn auch, glaube ich, ganz schön wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Also sie hat dann irgendwann auch mal gesagt, Friedrich, du sagst immer, man will dich rufen, da kommt kein Ruf. Und sowas muss er sich dann von ihr anhören. Und das ist sicherlich ein gutes Korrektiv.
Das ganze Gespräch hören Sie in Hauptstadt, der Podcast, jetzt auf thepioneer.de.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, hier schauen die Anleger heute besonders auf den Instant-Messaging-Dienst Snapchat. Warum das so ist, das weiß meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Snapchat, das vor allem bei jungen Menschen beliebt ist, hat gestern nachbörslich seine neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Wie sind die ausgefallen, Anne?
Nicht so gut, Chelsea. Die Social-Media-App konnte zwar beim Gewinn die Analystenerwartungen übertreffen, verfehlte die aber beim Umsatz. Beim Umsatz gab es zwar ein Plus von 6% verglichen mit dem Vorjahresquartal, jedoch ist es das erste Mal, dass Snap nur im einstelligen Prozentbereich gewachsen ist seit seinem Börsengang in 2017. Außerdem machte Snap unterm Strich wieder Verluste und zwar 400% mehr als letztes Jahr. Da hatten Analysten noch schlechtere Zahlen erwartet. Teilweise hängt das mit den Umstrukturierungskosten zusammen. Im August hatte das Unternehmen ja angekündigt, 20% seiner Mitarbeiter entlassen zu wollen, um Kosten einzusparen. Bei den täglichen aktiven Nutzern konnte Snap zwar um 19% zulegen, allerdings der Umsatz pro Nutzer fiel um 11%. Snap leidet wie andere Social-Media-Plattformen unter dem Privatsphäre-Update von Apple. Das macht es für die Plattform schwieriger, Daten von Nutzern zu sammeln und dadurch lässt sich schwieriger personalisierte Werbung verkaufen und es ist ja die Haupteinnahmequelle von diesen Diensten. Viele Werbekunden haben auch mit Blick auf die angespannte wirtschaftliche Lage ihr Werbebudget zurückgefahren. Die Anleger hier an der Wall Street waren natürlich mega enttäuscht. Die Aktie verlor nachbörslich um mehr als 26%.
Danke, Anne. Und wir machen direkt weiter mit Annette Weißbach am Frankfurter Parkett. Guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Chelsea.
Wir haben schon zu Beginn des Podcasts darüber gesprochen. Nach nur 6 Wochen Amtszeit ist gestern Premierministerin Liz Truss zurückgetreten. Der Economist zieht schon Parallelen zu Italien und titelt mit Welcome to Britaly. Annette, wie haben denn die Märkte auf diese Nachricht reagiert?
Nun, die Märkte haben besonnen reagiert. Es war ja eigentlich abzusehen, dass Liz Truss nicht mehr haltbar war nach den 6 desaströsen Wochen der neuen Regierung. Das war die kürzeste Amtszeit einer Premierministerin in Großbritannien und wahrscheinlich auch die desaströseste. Sie hat mit ihren überraschenden Steuersenkungsplänen das Land an den Rand einer Finanzkrise geführt. Pensionsfonds wären fast pleite gegangen. Nun ihr Rücktritt. Was jetzt kommt, ist allerdings unklar und diese politische Unsicherheit ist natürlich auch Gift für die Märkte. Die halten sich verhältnismäßig stabil. Bei den britischen Staatsanleihen sind die Renditen ein bisschen zurückgekommen. Das britische Pfund, das hat sich auch stabilisiert. Die große Frage ist natürlich, wer jetzt auf Liz Truss folgen wird. Und die Tories, die müssen einen Nachfolger an der Parteispitze finden. Angeblich macht sich Boris Johnson schon wieder bereit und würde gerne wieder Premierminister von Großbritannien werden.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Menschen, die sagen, junge Leute sind absolute Lesemuffel. Ein Besuch auf TikTok beweist genau das Gegenteil. Unter dem Hashtag BookTok präsentieren junge Menschen ihre Lieblingsbücher. Wer jetzt aber an trockene Rezensionen und sprödes Vorlesen denkt, der liegt ordentlich falsch. In kurzen, kreativen Videos stellen Book-Influencer vor, was sie in den letzten Monaten so gelesen haben, spielen Romanhandlungen nach oder nehmen an Challenges teil, wie die 24-Stunden-Lese-Challenge.
My first 24-hour readathon. Two hours. First book done.
Wie zum Beispiel auch die deutsche TikTokerin Burku Bloyd. Sie hat mit ihren Videos über Bücher schon mehr als 42 Millionen Likes erzielt.
Letzte Woche habe ich dieses Buch hier beendet und zwar Die 1000 Teile meines Herzens von meiner Lieblingsautorin. Und ich dachte mir, ich lasse mal hier eine Empfehlung da. 4 Worte, um das Buch zu beschreiben. Humorvoll, ernst, sensibel und emotional. Ich habe ja schon einige von ihren Romanen gelesen, wie man unschwer erkennen kann im Hintergrund. Und dieses hier ist auf jeden Fall was ganz anderes.
Die Reichweite der TikToker hat natürlich auch Auswirkungen auf den Literaturmarkt. Durch Weiterempfehlungen und dem TikTok-Algorithmus entstehen regelrechte Hypes um Bücher. Die Buchhändler und Verlage haben den Trend auf TikTok auch schon mitbekommen und nutzen die Chance mit eigenen Videos zu ihren Büchern.
Zeig mir ein Buch, was dich die ganze Nacht wach gehalten hat.
Ja, da habe ich letztens wirklich eins durchgesuchtet. Ich zeig's dir.
Und das Schöne ist, dass nicht nur etablierte Autorinnen und Autoren eine Plattform bei BookTok haben. Der Trend bietet auch Chancen für bisher unbekannte Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Das ist doch mal ein schlauer Trend im Internet. Bei diesen Bücherenthusiasten ist definitiv der Wurm drin, nämlich der Bücherwurm.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
dass das Ghostbusters-Hauptquartier aus dem ersten Film wieder seine Pforten öffnet. Allerdings nicht in Manhattan, sondern in Portland. Hier wurde dieses Jahr pünktlich zu Halloween die Zentrale der Gespensterjäger in einer alten Feuerwehrwache nachgebaut. Also genauso wie im ersten Ghostbusters-Film aus dem Jahr 1984. In genau einer Woche dürfen hier mutige Fans übernachten. Dafür wurden auch keine Kosten und Mühen gescheut. In dem Gebäude wimmelt es nur so von echten Requisiten aus dem Kultstreifen.
There are proton packs and ghost traps, even an unopened pack of Stay Puft Marshmallows.
Wie im Original befindet sich im Keller der rote Safe, in dem die Geister eingesperrt werden. Und wie wir aus den Filmen gelernt haben, sollte man diesen lieber nicht öffnen.
Bankman, was ist passiert? Bist du okay?
Er schleimte mich voll.
Eine Nacht im gruseligen Ghostbusters Hauptquartier kostet nur $19.84, eine Anspielung auf das Erscheinungsjahr des Films. Dabei gibt es leider einen kleinen Haken. Die Übernachtungstickets sind streng limitiert. Nur die ersten 5 Leute, die sich heute um 19 Uhr deutscher Zeit für die Ausschreibung bewerben, dürfen 3 Nächte den Traum eines jeden Ghostbuster-Fans leben.
Oder sterben.
Für alle, die nicht dieses Glück haben werden, dort zu übernachten, und das dürften die meisten von uns sein, spielen wir jetzt schon mal als kleinen Trost den ikonischen Song zum Film.
Something strange in your neighborhood. Who you gonna call?
Ich wünsche Ihnen jetzt einen geistreichen Start in diesen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag ist Gabor Steingart wieder für Sie da. Same time, same place.
I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.
To guess.